Dieser Morgen soll mit dem Lob Gottes beginnen, mit der Dankbarkeit und der Freude über Gottes wunderbares Schaffen und Wirken. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit, deine Größe am Himmel. Wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen, 449. Zunächst die ersten beiden Verse und dann sage ich die anderen beiden Verse noch an. 449, zunächst 1 und 2. Das ist bei den Liedern von Paul Gerhardt immer so, was uns direkt anspricht. Die Tiefe der Erlebnisse, die Schwere, wie über dieser Welt des Zerbrechens, Sterbens, die Güte und Barmherzigkeit Gottes leuchtet. Wir singen Vers 4 und Vers 8 noch. 4 und 8. Wir wollen beten. Herr, unser Herrscher, wir wollen dir danken, wie wunderbar du in deiner Güte und Liebe über uns waltest und deine Barmherzigkeit über uns ausbreitest. Wir haben das vielfach erfahren. Auch in den zurückliegenden Tagen und Wochen, in unserer ganzen Lebenszeit. Und wir wollen heute Morgen dir Dank sagen. Wir freuen uns, dass dein Heil feststeht, dass es niemand zum Wanken bringen kann. Und dass das auch uns heute Morgen gilt, ganz gleich, wie wir bedrückt oder in Angst oder in Sorgen sind, dass wir bei dir Zuflucht finden können. Lieber Herr, wir wollen vor dir auch offen aussprechen unsere Versäumnisse, unsere Übertretung und unsere Schuld, die uns Leid ist. Und wir danken dir, dass du uns frei und los machen kannst. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns ganz persönlich bedrückt. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Amen. Ich lese aus dem Hiob-Buch, Kapitel 38, bei Ihren Bibeln ist es Seite 548. Hiob hat ja seine Klagen ausgebreitet, die guten Freunde haben versucht, so gut sie konnten, ihn zu trösten und ihm Glaubensmut zuzusprechen, und dann kommt die Antwort Gottes. Ganz anders, als wir denken. Gott weist auf die Werke der Schöpfung hin. Zu einem Sommertag ist das wichtig, dass man wieder lernt, die großen Gaben Gottes in seiner Schöpfung zu bewundern. Vom Wildstier, von der Straußin, vom Ross mit seinen Kräften, das auf den Boden stampft und mit Kraft aussieht, den Geharnischten entgegen, der spottet der Furcht. Und er schrickt nicht vor dem Schwert. Wir lesen jetzt von den ersten Versen ab, Kapitel 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich mit Wolken kleidete und dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen.
Thank you.
Und nun singen wir miteinander das schöne Sommerlied von Paul Gerhardt, Geh aus, mein Herzen, suche Freud, 503. Ich habe neulich die vorderen Verse gesungen. Wir fangen jetzt mit dem Vers 8 an und dann sage ich anschließend, wie wir weiter singen. 503, zunächst in Vers 8. So schön beim Paul Gerhardt, wie er den Bogen immer spannt. Sie haben jetzt die zwei Verse gefunden. Wenn hineinblickt in die Herrlichkeit der Ewigkeit Gottes, möchte für die drüben auch in der Übertragung noch die Verse 14 und 15 ansagen, wo es dann wieder umgewendet wird. Jetzt soll doch diese herrliche Harmonie Gottes, die in seiner Schöpfung für unser Auge so wunderbar sichtbar wird, sich in unserem Leben, in unserem Tun, in unserem Lassen und Wirken widerspiegeln. Verse 14 und 15. Der längste Psalm ist der 119. Psalm. Wenn Sie bitte Seite 613 aufschlagen. Dieser Psalm ist ganz kunstvoll gedichtet nach dem hebräischen Alphabet und dann sind immer wieder sieben Verse zusammengenommen zu einer Einheit und dann beginnt jeder Abschnitt wieder mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets, das können Sie in der deutschen Übersetzung natürlich nicht mehr sehen. Das Thema des 119. Psalms ist die Freude am Wort Gottes. Und er gebraucht, der Psalmbeter, wir wissen nicht, wer es war, gebraucht immer andere Bezeichnungen für Wort Gottes, Gesetz, Ordnungen, Befehle. Ein Mensch kann sein Leben wirklich nur richtig führen, wenn er in ganzer Harmonie mit Gottes Wort lebt. Im das soll es heute gehen in unserer Predigt. Und nun lese ich vom Psalm 190, von 89 bis 92. Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit, das ist also ein Austauschwort für Wort Gottes, ist Wahrheit. Deine Wahrheit währt für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen. Denn es muss dir alles dienen. Die Naturgesetze dienen Gott und machen seine Treue und Wahrheit kund. Ich habe nie begriffen, warum Leute meinen, Naturgesetze wären Widerspruch gegen Gott. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. An so einem schönen Sommertag kann ich es Ihnen nur von Herzen wünschen, dass Sie etwas erleben von der herrlichen Welt Gottes. Ich weiß nicht, was Sie lieben, ob Sie ins Wasser springen und durch die Wellen fliegen oder ob Sie sagen, ich wandere gerne durch die grünen Wiesen oder durch den dunklen Tannenwald. Es erhebt einen, das macht einen fröhlich, wenn man die Berge sieht und die Wolken, wenn man die Vögel beobachtet und die Tiere. Aber es ist Ihnen sicher auch schon passiert, dass Sie gewandert sind und sich gefreut haben und da war jemand mit Ihnen gelaufen. Und er fing plötzlich an, weil er zu Ihnen Vertrauen fasste und erzählte, was ihn bedrückt. Und da hört man ja immer zuerst erschüttert zu. Da ist ein Mensch, der hat gar kein Auge mehr für all das Schöne um ihn her. Er sagt, doch, das sehe ich. Ich sehe die Sonne, ich sehe die Blüte, ich sehe die Menschen. Aber er ist ganz wund vor lauter Bitterkeit. Und die Sorge drückt ihn nieder, er ist verzweifelt. Sie wissen es ja von sich selbst, wie es ist, wenn man voller Unruhe wartet, wie die Krankheit weitergeht oder ob vielleicht was viel Schlimmeres dahinter steckt. Wie man gar keinen Kopf mehr hat für andere schöne Dinge um sich her. Es gibt viele Dinge, die uns so verzweifelt machen. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie Leute sagen, das ist mein Gottesdienst, ich gehe hinaus in die Natur. Ja, ich gehe auch gern in die Natur hinaus, in die Schöpfung Gottes. Aber was ist dann, wenn ich so bedrückt bin, so zugeschnürt bin? Für alle die, die dem Tod begegnet sind, einsam sind, sagen, seit diesem Tag, ich will eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Mir fehlt der liebste Mensch. Bei mir ist leer geworden. Und dann kann uns die Natur nicht mehr trösten. Ich bin allein mit meinem Schmerz. Früher habe ich das alles auch noch anders empfunden, aber jetzt drückt mich das alles nieder. Die schlimmste Not, die Menschen empfinden, ist die Traurigkeit übers eigene Versagen. So ein Thema, das in der Bibel oft aufgegriffen wird. Wenn ich plötzlich wach werde in meinem Leben und merke, ich habe Unrecht getan, ich habe Schuld, ich kann es nicht mehr korrigieren, es lastet auf mir. Viele Menschen sind ja so verzweifelt, dass sie sich das Leben nehmen, aber das nützt ja auch nicht, wenn ich zur einen Schuld noch die nächste draufhäufe. Verzweiflung, ich kann nicht mehr leben, ich schäme mich, ich habe mein Leben falsch gelebt, was soll ich denn noch tun? Nirgendwo kann mir die herrliche Welt eine Antwort geben, einen Trost geben. Immer wenn ich mit Menschen spreche oder bei Besuchen oder sonst bei Gesprächen Leute treffe, beobachte ich, dass die immer sagen, du, mich interessiert eigentlich nicht dein frommes Geschwätz. Mich interessiert eine Antwort auf meine Not. Kannst du mir raushelfen aus meiner Berufskrise? Kannst du mir raushelfen aus meiner Krankheit? Kannst du mir helfen aus meiner Einsamkeit, aus meinem Verlassensein, aus meiner Verzweiflung? Aber bitte keine Sprüche, bitte nichts anderes, nichts vom Wort Gottes, sondern hilf mir konkret und praktisch. Jetzt spricht in diesem Psalm einer, der so eine Verzweiflung durchlitten hat. Da steht ja da im Vers 92, ich wäre schier vergangen in meinem Elend. Was war das? Verzweiflung an den eigenen Versäumnissen, an der eigenen Schuld. Ich wäre schier vergangen in meinem Elend. War das in der Trauer um einen lieben Menschen? War das in der Todeskrankheit? Und das ist ein Betroffener. Und auf den muss man hören, der hat es am eigenen Leib durchlebt und erlitten und gespürt. Ich habe nicht mehr weitergekonnt. In diesem Wort Leiden, Elend steckt alles drin, was Menschen an Verzweiflung, an Not erleben. Ich wäre schier vergangen, ich wäre schier seelisch erdrückt worden. Ich hätte nicht mehr weitergehen können, ich hab mich selber aufgegeben. Schier. Und dann habe ich plötzlich das Wort Gottes ganz neu gehört. Also das will ich jetzt für alle sagen, die denken, das hat nichts für mich zu tun. Nur das Wort Gottes, wenn der ewige, lebendige Gott zu uns redet, der uns geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hat, der lebt und regiert, wenn der redet, und der redet, wenn ich nicht Menschenwort, nein, nicht fromme Worte, nicht Geschwätz von Menschen, wenn ich Gottes Wort hören kann in meinem Elend. Aber weißt, sind wir da so zugesperrt, so zugeschnürt, wir können gar nichts mehr aufnehmen. Wir sind so voller Bitterkeit, Traurigkeit. Wir sagen, ich kann gar nichts mehr fassen. Aber es ist ein Wort Gottes eigen. Es hat eine dynamische Kraft, dass das Wort Gottes sich selber Gehör verschafft. Es hat mich immer fasziniert, schon wie ich in unseren Bibelkreis im Stuttgarter Westen ging, das Wort Gottes schafft. Und plötzlich dringt es durch bei einem Menschen. Und dann redet es. Und dann gibt es eine ganz neue Perspektive. Jetzt will ich Ihnen ein bisschen was zeigen von dem, was dort dieser Psalmbeter erlebt hat, in seiner elenden Not, in seiner Verzweiflung. Man kann sich bergen in dem mächtigen Herrn. Man kann sich bergen. Wahrscheinlich kann man gar nicht an Gott glauben, ohne dass man durch diese Erschütterungen durchging. Es gibt ja so einen billigen Gottesglauben, einen Herrgott, so Wald, Feld und Wiesenglauben, Christentum, und ist alles so schön und harmonisch und Gott ist lieb. Man muss einmal dieser Welt wirklich auf den Grund gehen und erleben, was geschieht. Das sind die Bilder, die wir täglich aufnehmen, die Nachrichten, die wir hören, von Leid und von Schmerzen, wo Leute fragen und sagen, was ist denn los mit dieser Welt, wenn so Schlimmes passiert, wenn so viel Schreckliches da ist. Das ist ganz nüchtern und realistisch, was da dargestellt wird, auch gerade in all dem, was gläubige Menschen in der Bibel als Lebenserfahrung geben. Abraham, der durch die Lande zieht und der bloß immer sagen kann, Gottes Wort hat sich bei mir nicht erfüllt. Bei mir passt wie die Faust aufs Auge. Wir sind uralt und ein Sohn ist nicht in Sicht. Ich weiß nicht, was ich von Gottes Wort halten soll. Und dann führt ihn Gott heraus aus dem Zelt in der Nacht und sagt, hebe deine Augen empor. Und dann zeigt ihm Gott nur das Firmament. Ja, oh, das haben wir schon oft gesehen. Sagt Gott, so überwältigend groß wird einmal die Erfüllung meines Wortes sein an deiner Nachkommenschaft. Und Abraham sagt, verstehe, wer es will. Also, dass sie zweifeln, dass sie zum Wort Gottes Nein sagen, ist ganz natürlich. Das kann man gar nicht fassen. Und trotzdem ist es wahr. So wie ein Abraham den Blick hochrichtet und sagt, da ist doch der Gott, der Herr. So fängt ja unser Abschnitt hier an. Herr, dein Wort bleibt ewig, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit für und für. Es geht doch um Fakten. Wenn Sie mit Ihrem Leben an die Grenze kommen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe Angst vor morgen, dann müssen Sie wissen, wie sagt der Paul Gerhard in seinem Lied, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Gott ist doch der Mittelpunkt deines Lebens. Jetzt sieh doch das einmal über dieser wunderbaren Schöpfung. Was ist das alles? Geheimnisvoll und schön, diese Welt in ihrer Weite bis hin zum Firmament und den Sternen, die auf ihren Bahnen in einer exakten Weise laufen, die Kräfte, die unsere Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne erhalten, alles, was Gott so unglaublich geschaffen hat, alles Leben auf dieser Welt. Und du? Also, wir hatten herrliche Urlaubstage. Und die Welt ist auch beim Regen schön. Denn das, was uns dort so begeistert, dass ich das alles als ein Zeugnis der Herrlichkeit meines Gottes sehen kann. 1000 Jahre sind vor dir, Herr, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Was ist mein Leben, ist nur eine Handbreit vor dir. In ein paar Jahren oder Jahrzehnten ist mein Leben verlöscht, weggetan. Ein paar erinnern sich vielleicht noch dran. Was bin ich? Aber Herr, du hast mich gerufen, mein Leben ruht in dir. Was mache ich immer wieder, wenn ich glaube, ich könne mein Leben selber meistern? Was ist das für ein falsches Bild? Ich will mich freuen, dass ich mich bergen kann in dem mächtigen Gott und in seiner Liebe und in seiner Nähe. Und dann erzählt die Bibel das, wie das glaubende Menschen erlebt haben, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren. Ja, sie haben Gott vertraut. Aber es ging alles schief. So wie es geht, wenn man Gott vertraut. Das stimmt ja nicht. Wenn man Gott vertraut, läuft alles glatt. Das steht nie in der Bibel. Steht nie in der Bibel. Das sagen Ihnen Verführer. Das Volk Israel stand am Schilfmeer vor ihnen. Wasser und kein Durchkommen an der Seite. Felswände und hinter ihnen der Ägypter. Und sie schrien zum Herrn, Herr, jetzt verderben wir. Und Gott spricht. Haben Sie, anders als die vielen Ungläubigen, haben Sie noch in der Not den Nerv und die Ruhe, still zu werden und Gottes Wort hören? Still zu werden und sagen, was will mir Gott jetzt sagen vor dieser Operation? Nach dieser nicht bestandenen Prüfung. Was will mir Gott jetzt sagen? Still werden. Und dann sprach Gott zu Mose, recke deine Hand hoch. Und dann ziehen sie durchs Schilfmeer. Verstehe, wer es will. Das ist die Erfahrung mit dem Gott, in den man sich bergen kann. Ein David in der Angst, gejagt, ergriffen in der Gefangenschaft bei Abimelech. Und plötzlich erlebt er dort Gott, den mächtigen, den wirkenden Gott. Sie können Gott nur richtig lebendig erfahren in den Engpässen der Not. In guten Tagen nicht, da leben wir gedankenlos hin und freuen uns an unserer eigenen Kraft. Aber erst da, wo wir in diese Not, in diese Enge kommen, hat ja Mose dann dieses Lied gesungen, das heißt in Offenbarung 15, dass wir alle einmal in der Ewigkeit, wenn wir die letzte böse Zeit noch durchlitten haben, alle mit einstimmen in das Loblied Moses. Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Völker, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Sie sind doch nur ein ganz kleines Stückchen in dieser Weltgeschichte. Da waren vor ihnen Tausende und Abertausende, die haben die Macht Gottes erfahren, haben alle gesagt, nicht eins von seinen Worten ist hingefallen, hat sich nicht erfüllt. Wir haben alles so
buchstäblich erfahren. Es war überwältigend. Und jetzt dürfen Sie das ebenso erfahren, wie es dieser Psalmbeter hier im 119. Psalm sagt. Herr, ich will dein Wort hören. Ich habe vorhin gesagt, die Naturbetrachtung kann unseren Schmerz nicht lindern. Das stimmt. Es wäre einfach, wenn man bloß die Sonnenfinsternis bewundern müsste und dann würde man glauben können, aus großem Leid heraus. Die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. In der Anfechtung hören, hören, hören. Was will mir Gott in seinem Wort sagen? Da habe ich doch sein Wort. Herr, jetzt rede. Ich will doch bei der Stille über deinem Wort das nicht irgendwo an mir vorbeirauschen lassen. Ich will dir begegnen und ich will deine Liebe erfahren. Ich will wie ein Kind meinen Kopf in den Schoß des Vaters legen. In der Angst nach, Herr, jetzt lass ich dich machen. Ich kann bloß kapitulieren. Ich gebe jetzt auf. Aber du bist der Herr, weil dein Wort ewig bleibt, soweit der Himmel reicht. Ich weiß es nur aus seinem Wort, kann mich daran halten. Jetzt sagt dieser Psalm noch als nächstes, das Wort Gottes ist absolut fest. Für uns heute ist ganz schwierig. In den letzten 60, 70 Jahren ist bis zum kleinsten Kind herunter die Meinung als offiziell verbreitet worden, das Wort der Bibel sei sehr wenig verlässlich. Es ist wahrscheinlich heute das Haupthindernis für unsere Generation und für die Menschen, die mit uns zusammenkommen. Deshalb will ich sagen, wenn Sie einmal hören, was die Bibel selber über das Wort Gottes sagt. Sie redet von der Wahrheit. In unserer Zeit glaubt man ja, es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit mehr. Doch, das Wort Gottes. Johann Albrecht Bengel, der Schriftforscher, hat gesagt, wir werden es alle einmal erleben, wenn Himmel und Erde vergangen sein wird. Kein Häkchen der Schrift wurde aufgelöst. Und ich kann jeden bloß bitten, lesen Sie in der Bibel, wie dieser große Schrifttheologe Johann Tobias Beck sagt, jeder kann es ohne Theologiestudium. Er muss bloß vom Einfachen zum Schwereren gehen, Stück für Stück mit klugem, einfachem Denken, Bibel lesen und dann entdecken, wie das eine vollkommene Harmonie ist. Eine Wahrheit, die uns überwältigt. Und erst recht die Angefochtenen, die Bedrängten und die Mutlosen. Hier in diesem Psalm 119 wird, wie an vielen Stellen der Bibel gezeigt, dass gerade die Schöpfung draußen ja ein Beweis der Gültigkeit des Wortes Gottes ist. In einer chaotischen Welt, wo es drunter und drüber geht, wo schreckliche Geschehnisse uns wie in Abgründe runterziehen, wo man Angst hat um sein Leben, da ist die Treue Gottes sichtbar in den Naturgesetzen, dass die Sonne morgens aufgeht und dass Winter und Sommer sich abwechseln und Frost und Hitze, dass der Noahbund steht. Ich bin ja biologisch viel zu unerfahren und da müssen jetzt die Fachleute reden. Aber wenn man einmal anschaut, die ganzen Tierarten, es gibt über 1 Million Tierarten und jedes einzelne Tier trägt Eiern oder wie sie sich fortpflanzen, schon den ganzen Grundriss in einer Weise, wie wir es Menschen mit unseren technischen Plänen wahrscheinlich überhaupt nie aufzeichnen können. Was ist das? Was sind die Gene, die sich bei meinen Kindern und Enkelkindern vererben? Was ist das für ein Geheimnis der Schöpfung Gottes? Und das gibt Gott in eine Welt hinein, die ihn mit Füßen tritt. Und Gott steht zu seinem Wort, weil Gott sein Wort nicht brechen kann. Und ich möchte Sie einfach bitten, diesen Sommertagen auch über Gewittern und Donnern und Erdrutschen und was geschieht, die Herrlichkeit der Schöpfung zu erleben. Israel hat immer Angst gehabt vor dem Wüten des Meeres. Und trotzdem, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Gott hat den Chaosmächten in der Schöpfung geboten, wo sie ihre Grenze haben und wo eine Menschheit den Raum hat zu leben. Und wenn manche ängstlich auf den Thermometer schauen, auf den Wetterbericht und sagen, wie heiß wird, Es wird eine Grenze nicht überschreiten, die Gott dieser Welt gesetzt hat, und es geschieht nach dem Wort Gottes. Aber das ist doch eine Ermutigung für dich, dass Gott sein Wort nicht bricht, und du kannst dich darauf stützen, gerade in deiner Not. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Alle großen Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind noch einmal bestätigt in Jesus. Ja und Amen nochmal dazu. Es gilt dir. Für dich ganz bestimmt. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen, damit du das wissen kannst und dass du darin sicher sein kannst. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Unglaublich. Die Menschen im Dreißigjährigen Krieg waren überwältigt. Vielleicht das schlimmste Chaos, das über unser deutsches Land je hereingebrochen ist. Und dann wuchsen über diesen abgebrannten Trümmerwüsten plötzlich wieder die Blumen. Und die Schöpfung Gottes bricht sich Bahn, als ein Zeichen der unendlichen Güte Gottes. Wie viel mehr will dir Gott noch in seiner Liebe schenken? Fass es doch, nimm dieses Wort. Noch ein letztes möchte ich sagen. Alles muss dir dienen. Vers 91. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Das Wort Gottes ist kein Klotz. So sagen manche später, für dich ist das ein totes Buch. Nein, gerade nicht. Kann das Wort Gottes immer nur scheibchenweise fassen. Es muss immer neu lebendig werden. Es geht selbst reifen Bibellesern so, dass sie plötzlich am Morgen sagen, mir ist es, als ob ich es noch nie gelesen hätte. Schon bei der Losung am Morgen sagen, Mensch, was ist das für eine Fülle, die mir Gott dazu spricht? Welch ein Frieden kehrt da ein. Begleiten Sie einmal einen Sterbenden, vielleicht sogar einen Menschen, der lange Spötter war und im Glauben nie richtig Fuß fassen konnte. Und Sie begleiten ihn wach über mehrere Tage der großen Schwachheit. Und Gott schenkt es Ihnen, man kann ja immer nur bitten um dieses Wunder, gehört zum Faszinierendsten, dass man plötzlich einem Menschen das Wort Gottes zusprechen kann. Das gilt dir. Der Herr ist dein Hirte. Er führt dich jetzt auch durch dieses dunkle Todestal hindurch. Und dann passiert etwas, was ich gar nicht für möglich halte. Das andere sagt, danke. Ich habe keine Angst. Weil es ein schaffendes, mächtiges Wort Gottes ist. Das Geheimnis des Wortes Gottes ist immer, dass Gott seinen Heiligen Geist dazu sendet. Es ist ein lebensspendendes Wort, wo der Atem Gottes drin ist. Das weckt Glauben. Sie können nirgendwo eine Gemeinde, wenn sie noch so erstarrt ist, lebendig machen, mit irgendwelchen Mitteln als durchs Wort Gottes, weil nur das Wort Gottes Glauben entsteht. Wie denn sonst? Das Wort Gottes, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem gepredigten, verkündigten, weitergesagten Wort Gottes, aus dem gelesenen, gehörten Wort Gottes. Und da ist so viel Leben drin, dass es uns verwandelt, so wie Gott einst gesprochen hat bei der Schöpfung der Welt, es werde, und die Erde ließ hervorgehen, plötzlich Pflanzen und Tiere. Dass das geschieht in einer zerstrittenen Familie, dass Versöhnung geschieht durch das Wort, dass ein gebundener und gefallener Mensch plötzlich verändert und verwandelt wird, weil Christus Wohnung in ihm nimmt, durchs Wort hindurch und einkehrt und Liebe entsteht und Güte und Freundlichkeit, dass sowas Wunderbares, wie man getröstet wird. Georgi Wiens, der lang in Sibirien im Straflager war, erzählte, wie ihn das ermutigt hat in den schlimmsten sibirischen Wintern, wenn bis zu 60 Grad Minustemperaturen zu ertragen waren. Und sie in diesen Gefangenenbaracken waren, wie dann die Spatzen, die grauen Spatzen, sich an die Balken der Baracke hingehängt haben, weil da noch etwas Wärme drin waren. Und dann hat er gesagt, so hat Jesus mir gesagt, seid ihr nicht viel mehr als diese Spatzen? Dein Vater im Himmel sorgt dafür, dass keins von diesen umkommt. Wie viel mehr wird er euch tun? Ich darf mich doch freuen an den Werken der Schöpfung Gottes, weil ich die Treue und Liebe Gottes erfahre und weiß, lass doch Gott sorgen, er hat mein Leben auch in seiner Hand und er gibt mir jetzt diesen Frieden und diese Freude. Etwas anderes ist es, dass sich viele Leute heute absichtlich verrückt machen, indem sie meinen, sie müssen all der Not der Welt steuern. Das ist ja oft eine Not. Wir Christen müssen die Welt verändern. Wir können niemanden verändern. Wir können nicht mal unser eigenes Herz verändern. Eltern, die Kinder erziehen, wissen Sie, wie wenig sie können. Wie können sie ihre Stadt verändern? Wie können sie unser Europa verändern? Wie können sie die Welt verändern? Corrie ten Boom erzählt, wie sie im KZ war, sei das eines Tages ganz furchtbar auf sie hingefallen, wie sie ein behindertes, schwaches Mädchen sah. Und sagt, das gibt's doch nicht, dass wir leiden und hier so furchtbar durch diese Hölle durch müssen, aber dass dieses arme Kind, das nicht mal klar denken kann, hier gequält und gefoltert wird. Sie sagt, ich habe nie mal aufblicken können, bis ich auf einmal froh war und sagte, lass doch Gott machen. Du bist doch nicht Regente. Ich darf's dem Vater an sein Herz legen und ich weiß, dass der Vater auch denen hilft, die durch schwere Nöte hindurchgehen. Mir hat gestern eine erzählt, wie in der Nähe Stuttgarts eine Zeltmission war und dort ein Bauer, ein einfacher Bauer mit ganz geringem Einkommen, der hat sich lieb eingesetzt für diese Zeltmission und hat noch eine große Spende dafür gegeben. Hat gesagt, bei mir kann man das Zelt lagern bis zum nächsten Zwischeneinsatz. Wissen Sie, was dann kam? Sein ganzes Haus ist abgebrannt. Glücklich, ich habe noch meine 4 Kinder retten können. Es kann sich nicht alles im Leben verändern. Jetzt habe ich doch Gott eine Spende gegeben, er muss doch jetzt mir das heimzahlen. Aber das kann ich sagen. Ich darf Fürbitte tun. Sagen, Herr, gib du Trost aus deinem Wort. Gib du Freude und lass dein Heil anbrechen. Manchmal können es dann Menschen umso besser erfahren, die durch Tiefen hindurchgehen, so wie ein Paul Gerhard uns Schätze erschlossen hat aus dem schweren Erleben, durch das er von Gott geführt wurde. Aber das gilt, das soll das Letzte sein. Sie dürfen das fassen. Sie dürfen an der Quelle sitzen und vom Wort Gottes nehmen, Fülle um Fülle, und sich voll trinken. Und sich sättigen und sagen, Herr, jetzt möchte ich es erleben, wie du es auch gerade in dieser schweren Lebenskrise bei mir wahr machst. Ich möchte das erleben, wie du dein Wort wahr machst als der treue und gütige Herr. Ich bin gespannt, wie du es machst und ich will lauschen auf dein Wort und ich will hören, was du tust. Mir ist es immer so bei den auch Erlebnissen von anderen Christen, die vor uns gelebt haben, eindrücklich gewesen. Was ist denn eigentlich ihr Lebenszeugnis gewesen? Schon der Generation meiner Eltern, die durch die schwere Zeit des letzten Krieges hindurchgingen. Hunger und Not, und das sagen wir den jungen Leuten, die sagen, wir wachsen in einer ganz anderen Zeit auf, dann erschließt euch diesen Schatz, den sie entdeckt haben, sagen, alles vergeht, Gott aber steht und sein Wort ist gültig. Und je dunkler es wird, umso heller leuchtet dann die Liebe Gottes. Und dann sagt man, das ist eigentlich gar nicht wichtig, dass man sich hält an vergängliche irdische Dinge. Eigentlich ist man doch nur betrogen, so wenn man aufwächst wie in unserer Zeit heute. Ich möchte über den schönen Wundern Gottes in seiner Schöpfung erst entdecken und lernen, wie groß und wunderbar mein Herr ist in seiner Liebe zu mir. Amen. Nun hat Cornelius Bickert den 119. Psalm zu einem Lied vertont und er hat das kunstig fertiggebracht, den längsten Psalm zu einem kürzesten Lied zu machen. Lied Nummer 295. Wohl denen, die da wandeln. Und wir wollen dieses Lied singen. Die Psalmen sind ja in der reformierten Kirche sehr beliebt gewesen und sehr gerne gesungen worden. Der französische Psalm, der Calvin, hat eigentlich nur die Psalmen erlaubt. Aber hier hat Cornelius Becker uns eine ganz wunderbare Zusammenfassung des 119. Psalmes gegeben. Wir singen alle vier Verse, 295. Wenn Sie noch einen Blick drauf werfen, sehen Sie, dass Heinrich Schütz Cornelius Becker gar nicht mehr getroffen hat. Eine war gestorben. Und ich finde das immer wieder auch so hilfreich, wenn man ein wenig Bescheid weiß, wie Lieder entstanden sind. Heinrich Schütz, der größte Komponist seines Jahrhunderts, hat dieses Lied gedichtet, als seine Frau starb, nach 6 Jahren. Schütz hat nie mehr geheiratet. Es war im Mittelalter gar nie Mode. Er kam über die Not nicht hinweg. Dieser geniale Mann, in einer großen Liebe. Er hat eins seiner Frau zur Hochzeit schon Psalmen vertont, den Psalter Davids, und ihr gewidmet zum Hochzeitstag. Und nach dem Tod hat er ein halbes Jahr nichts getan, Heinrich Schütz, als nur Psalmen vertont nach Cornelius Becker. Weil er den Trost im Wort Gottes fand. Weil er sagt, das ist die Kraft. Nichts anderes angehört, keine andere Musik, als nur die Psalmen. Und da kann man davon lernen. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass dein Wort nicht vergeht, sondern ewig bleibt. Wir möchten dich um Verzeihung bitten, wo wir mit unserem kleinen Verstand gemeint haben, dein Wort korrigieren zu können, Schulmeister deines Wortes zu sein. Herr, vergib uns diese Schuld. Wir wollen deine Jünger sein, hören, wie ein Jünger hört. Und dann Täter deines Wortes werden. Du hast eine so herrliche Harmonie in die Schöpfung hineingelegt. Wir bitten dich, dass du auch unser Leben ganz harmonisch umgestaltest. Wir sind innerlich oft aufgewühlte, zerrissene Menschen. Wir leben unter vielfältigen Einflüssen. Wir haben böse Gedanken im Herzen. Aber dein Wort kann stärker sein, dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Herr, lass uns gesunden durch dein Wort, dass du dein Wesen einprägen kannst in unser Leben, dass du durch deines Wortes Kraft uns umgestaltest und erneuerst. Wir wollen dir danken, dass du dies verheißen hast und dass du dies auch wahr machst jetzt bei den Angefochtenen und Kranken und den Leidenden. Und gib uns auch Geschick, dass wir nur Zeugen deines Wortes sind, dass wir immer wieder dein Wort weitertragen und zusprechen dort, wo Menschen nicht glauben können. Danke, dass du durch deinen Geist auch in deinem Wort wirkst und Menschen auch in unseren Tagen gewiss machst. Und dann danken wir dir noch einmal für die herrliche Welt, in der wir dein Walten sehen. Auch über allen chaotischen Entwicklungen der Weltgeschichte wissen wir, dass du zum Ziel kommst, auch mit deinem Volk Israel, auch mit deiner Gemeinde, auch mit deinen Weltvölkern und mit der Weltmission. Herr, gebrauche uns dazu, dass wir mithelfen dürfen, dass dein Heil sichtbar wird in aller Welt. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Jetzt im Anschluss ist draußen wieder so ein Ständerling mit Erfrischungsgetränken. Wir freuen uns sehr, wenn Sie noch einen Moment da bleiben können. Es ist einfach schön zum Begegnen draußen. Dann ist draußen eine zweite Sache noch einmal, dass wir eingeführt werden von einem Physiker in die Sonnenfinsternis. Er sagt immer, sei Physiklehrer, also das versteht man dann. Physiker wird man nicht immer verstehen, aber Physiklehrer verstehen wir es. Wer uns einführt, was da in der Sonnenfinsternis kommt, der macht da ein paar praktische Versuche, auch da drüben vor dem Gemeindehaus. Sie können am einen, am anderen oder an beidem teilnehmen. Dann ist noch als drittes, haben wir heute mal die Fundgegenstände aufgebaut drüben im Eingang hier drüben vom Gemeinde. Interessant, was Leute im Gottesdienst verlieren. Einer hat die Hose hier gelassen. Dachte, das müssen wir merken. Ein anderer hat seinen Roman dagelassen, den er wahrscheinlich während der Predigt las. Entscheidung am Bermuda-Dreieck. Also kann alles drüben abgeholt werden. Hochinteressante Sachen. Von Handschuhen und Brillen und alles Mögliche, weil wir es dann entsorgen, ökologisch entsorgen. Die Leiter der Hauskreise, Hauskreismitarbeiter und Mitarbeiter im Gemeindedienst, für die haben wir eine kleine Drucksache drüben, ein kleiner Dankgruß im Clubzimmer, die es das abholen können und dort hinschreiben, dass wir es wissen, den restlichen stellen wir es dann auf anderem Wege zu. Hauskreisleiter, Mitarbeiter im Hauskreis, Mitarbeiter im Gemeindedienst, beim Gemeindebrief aussagen, wenn Sie bitte drüben hingehen, auch eventuell mitnehmen für jemanden, der heute nicht da ist, von dem Sie es wissen und das dann hinschreiben, dann wissen wir es im Clubzimmer.